Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir machen heute genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Letztes Mal haben wir die Hochzeit zu Kana gemacht. Könnt ihr euch nur erinnern? Wasser zu Wein. Sehr einprägsam. Und da lesen wir weiter. Wir sind in Johannes Kapitel 2, die Verse 13 bis 25. Johannes Kapitel 2, die Verse 13 bis 25. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Tempel viele Händler, die Ochsen, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus knüpfte aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Ochsen aus dem Tempel. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er: Schafft das alles hinaus! Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken: Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin zur Rede: Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben. Jesus antwortete ihnen: Zerstört diesen Tempel. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? Riefen sie. 46 Jahre wurde in diesem Tempel gebaut. Und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen Leib. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie vertrauten der Heiligen Schrift und glaubten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Während des Passafestes in Jerusalem erlebten viele Menschen die Wunder, die Jesus vollbrachte, und glaubten deshalb an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Menschen vor sich ging. Genau, es war gerade das Passafest in Jerusalem. Und das Passafest, das gehört zu den wichtigsten jüdischen Feste. Das Passafest ist zur selben Zeit wie unsere Osterzeit. Und es ist kein Zufall, denn Jesus ist genau in dieser Zeit gestorben. Weil er mit seinem Sterben und mit seinem Auferstehen das erfüllt hat, wofür dieses Fest steht. Beim Passafest feiern die Juden, dass Gott sie vor ungefähr 1200 vor Christus aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und Jesus befreit aus der Sklaverei der Sünde. Und zu diesem Fest, diesem Passafest, kommen nicht nur die Juden von allen Ecken des Landes, zu dem Fest kommen auch die Menschen aus allen möglichen anderen Nationen, die sich zum Gott der Juden bekehrt hat. Also während dieser Zeit ist die Stadt bummvoll. Aber man will nicht nur nach Jerusalem, sondern man will vor allem zu dem Tempel in Jerusalem. Und dazu gehört auch, dass man ein Opfer bringt. Und jetzt kann man natürlich kein Tier auf so eine lange Reise mitnehmen, das würde nicht funktionieren. Und deshalb kauft man sich einfach eines vor Ort. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Händler, die haben den Vorhof des Tempels für sich beansprucht. Und das ist ein ziemliches Problem, nämlich für die Menschen, die keine Juden sind. Weil vielleicht denkt sich einer von ihnen: Ich gehe zum Tempel, denn ich habe eine Frage zum Wort Gottes und da ist sicher wer, der was mir diese Frage beantworten kann. Oder ich mag gern meinen Tag mit einer Gebetszeit beim Tempel starten. Oder ich möchte meine Schuld vor Gott bekennen, die ich da habe. Oder ich möchte einfach eine ermutigende Botschaft hören. Und dann kommt man hin und es geht zu wie auf einem Basar. Die Juden, die durften eine Station weiter in den Tempel hinein, wo hoffentlich keine Händler mehr waren. Aber als Nicht-Jude, der sich zum Gott der Juden bekehrt hat, hast du da Pech gehabt. Also halten wir fest, die Juden haben den Menschen den Zugang zu Gott sehr schwer gemacht, obwohl sie eigentlich zum Gegenteil berufen waren. Und jetzt kommt Jesus und er sieht es und es gefällt ihm nicht. Es gefällt ihm gar nicht, was er da sieht. Und er wird zornig. Es steht in der Bibel, dass er zornig wird, aber es ist offensichtlich, dass er sehr zornig wird. Aber was er nicht wird, er ist nicht je zornig. Und das sehen wir daran, was Jesus macht. Er nimmt sich Zeit. Er sieht, was dort passiert, und dann nimmt er sich Zeit, eine Peitsche zu basteln. Er bastelt sich eine Peitsche, und wie die Peitsche fertig ist, fängt er an, in den Tempelvorhof hinein zu marschieren. Und er schmeißt die Händler raus. Und nachdem er die Händler mit den ganzen Tieren vertrieben hat und die Geldwechsler versuchen, das Geld wieder aufzusammeln, spricht Jesus zu den Taubenhändlern: Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Bei diesem Haus, dem Tempel, geht es also darum, eine Person kennenzulernen. Den Vater, den himmlischen Vater. Am Tempel soll es darum gehen, dass man die Beziehung zum Vater ausleben kann. Ihn zu lieben, mit ihm zu reden, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn zu genießen. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Psalm 84, Vers 11. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt auch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Psalm 73, 25 und 26. Und das sind so Gedanken, mit denen kommen die Leute dahin, aber stattdessen kommen sie hin und stellen fest, dass jetzt der Handel wichtiger geworden ist. Es geht nicht mehr um die Liebe zu Gott, sondern es geht um die Liebe zum Geld. Wie hätte Jesus da noch zuschauen können? Wir sehen da, was für einen Stellenwert die Beziehung zu Gott für Jesus darstellt. Die Beziehung von uns zu Gott. Da darf nichts dazwischen kommen. Er kämpft dafür. Die Beziehung, die ist ja alles wert. Er gibt alles für diese Beziehung. Er gibt sogar sein Leben am Kreuz für diese Beziehung. Und darum sind wir hier. Darum sitzen wir hier. Diese Botschaft, die wollen wir hinausposaunen in die ganze Welt. Menschen brauchen diese Beziehung zum Vater. Aber es ist nicht nur so, dass die Juden öfter Stolpersteine in den Weg legen. Das erleben wir auch so. Das erlebe ich in meinem Leben, dass ich öfter ein Stolperstein bin für manche. Und durch die Geschichte war es immer wieder dasselbe. Christen haben das Evangelium immer wieder mal verkompliziert. Mit Regeln, die es einzuhalten gilt, Zeremonien, die durchzuführen sind, bestimmte Verhaltensweisen, die erwartet werden, oder Geld, das bezahlt werden muss. Alles Dinge, die uns davon abhalten, den Vater in Geist und Wahrheit anzubeten. Und das Evangelium ist so einfach. Gott wird Mensch in Jesus Christus und ist anstelle von dir, von uns allen, am Kreuz mit dem Tod bestraft worden. Wir sind böse und wir hätten eigentlich eine Strafe für die Hölle verdient. Und er hat die Strafe getragen. Das ist Liebe. Da wird Gottes Liebe sichtbar. Und Jesus geht es um diese echte Liebesbeziehung. Und vielleicht ist uns das Evangelium manchmal zu einfach. Und wir füttern unseren Stolz, indem wir ein paar religiöse Handlungen hinzufügen. Besteht dein christliches Leben vielleicht aus einem Gefängnis von zwei Listen, die dich bestimmen? Auf der einen Liste stehen die ganzen Dinge, die du tun musst. Bibel lesen, beten, zur Kirche gehen. Und auf der zweiten Liste, das ist eine viel, viel, viel längere Liste, da steht alles drauf, was du nicht tun darfst. Bestimmt dein christliches Leben? Wird dein christliches Leben von solchen Listen bestimmt? Ich stehe öfter Menschen in den Weg. Ich biete mir oft ein, ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ich mache das schon alles. Gell? Und damit teile ich andere Menschen ab, dass sie ihre Gaben einsetzen können. Dass sie ihre Gaben in der Beziehung zu Gott einsetzen können und erleben dürfen. Ich will oft Arm, Bein, Mund und Auge zugleich sein. Aber Gott hat sich das ganz anders ausgedacht. Und etwas anderes, was ich schon so oft gehört habe, was ich wirklich leid bin, das ist die Botschaft vom schönen Leben. Du willst ein schönes Leben haben, glücklich sein, Erfolg, beliebt, gesund, dann komm zu Jesus und er gibt dir alles, was dein egoistisches Herz wünscht. Und kann man mal kurz ein Handzeichen geben, wer sowas schon mal gehört hat? Wer hat sowas schon mal gehört? Also ich habe sowas schon oft gehört. Wer hat sowas schon gehört? Fühl, ja, Hüfte ungefähr, ja, genau. Genau. Leider habt ihr schon sehr oft gehört. Aber wenn Jesus in dieser Art und Weise gesehen wird, dann reagieren Menschen so, dass sie nur die Geschenke wollen, aber nicht den Geber selbst. Keine Beziehung zu dem, der was die Geschenke gibt. Wir werden das nochmal am Ende sehen, in die Verse 23 bis 25, im letzten Teil. Da sehen wir, dass manche Menschen nur deshalb Jesus nachlaufen, weil sie ein paar Wunder erlebt haben. Und Jesus verweigert die Gemeinschaft mit diesen Menschen, weil er Interesse hat an einer echten Beziehung. In Vers 18 sehen wir, dass es den führenden Männern der Juden ähnlich geht. Vermutlich waren manche von ihnen sogar beteiligt an den Gewinnen, die was die Marktstände da abwerfen. Und sie haben nicht wirklich ein Interesse daran, Menschen in die Beziehung zu Gott zu führen. Stattdessen fragen sie Jesus, was erlaubst du dir? Wieso tust du das? Beweise deine Autorität mit einem Wunder, mit einem Zeichen. Mein erster Gedanke, wie ich das gelesen habe, war, warum haben sie nicht einfach festgenommen? Er hat da randaliert. Und ich glaube, weil sie wissen, dass Jesus mit seinen Taten Recht hat. Eigentlich hätte jeder das machen müssen, was Jesus da hat. Jeder. Und auch wir als Gemeinde Jesu sind dazu berufen, uns gegenseitig zu ermahnen und zu ermutigen. Aber wir Menschen sind oft kompliziert. Darum ist so ein Gespräch nicht immer so leicht, gell? Wir wissen das. Es endet dann öfters darin, dass sich der Angesprochene nicht getragen und geliebt, sondern eher verurteilt fühlt und in die Defensive geht oder versucht von sich abzulenken. Ja, aber du bist auch nicht besser, schau, was du da hast und oder auf irgendwas anderes hinweist oder irgendeine Frage stellt. Und die führenden Juden, die machen das genauso. Die lenken von sich ab. Und sie schirmen die Schüler auf Jesus. Wer bist du? Woher nimmst du diese Autorität? Und interessant, Jesus bietet ihnen sogar an, dass er ihnen sagt, in welcher Autorität er das macht. Er sagt ihnen, er zerstört diesen Tempel. Und in 3 Tagen werde er ihn wieder aufbauen. Natürlich, die Juden machen es nicht. Klar. Und eigentlich passiert hier ein bisschen was anderes. Das sogar den Jüngern Jesu in dem Moment unklar war. Jesus sagt, zerstört den Tempel, aber er meint damit seinen eigenen Körper. Das schreibt uns Johannes in Vers 21 dazu. Also der irdische Tempel ist nur ein Vorbild. Jesus ist der wahre Tempel. Er ist wirklich Gott unter uns Menschen. Er ist wirklich der, der uns die Beziehung zum Vater ermöglicht. Und so wie sie den Tempel in Jerusalem durch ihren Egoismus zerstören, so werden sie ja den wahren Tempel in ihrem Egoismus kreuzigen. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen, sagt er. Und damit redet er über seine Auferstehung. Und die Auferstehung ist der Grund, warum wir wissen, dass Jesus seinen Auftrag am Kreuz wirklich erfüllt hat. Weil er nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Das Problem ist, das war ein einmaliges Ereignis in der Geschichte und ich kann euch nicht zu 100% beweisen, dass Jesus wirklich den Auftrag Gottes mit seinem Sterben und Auferstehen erfüllt hat. Ich weiß, dass es wahr ist. Dazu brauche ich keine Beweise mehr. Die Freude, die Zufriedenheit, den Frieden, den ich in der Beziehung zu Jesus erleben darf, das kann nichts anderes auf dieser Welt mir geben. Ich bin mir ganz sicher, dass ich am Ziel meiner Suche nach dem Sinn angekommen bin. Ich zweifle nicht an der Wahrheit von Jesus. Ich zweifle öfter an ganz praktischen Lebenslagen. Kann ich Gott wirklich vertrauen in der und der Situation? Hört er mein Gebet wirklich? Greift er wirklich ein? Okay. Aber vielleicht denkst du jetzt, okay Martin, du sagst jetzt gerade, bekanntes Sprichwort, man muss einfach glauben, Man kann nichts wissen. Im Gegenteil, ich bin sogar davon überzeugt, dass man die Zuverlässigkeit der Bibel und die Auferstehung Jesu so gut belegen kann, dass alle anderen Versuche, alle anderen Erklärungsversuche wie Verschwörungstheorien wirken. Ich kann dir dazu zwei Bücher empfehlen. Bibel im Test. Da geht es um die Zuverlässigkeit und die Wahrheit der Bibel und die Tatsache der Auferstehung. Da geht es um die Tatsache der Auferstehung. Beide sind von Josh McDowell und ich kann dir beide legal als PDF schicken. Und ich würde nur zwei ganz kurze Punkte mitgeben. Einen aus jedem dieser Bücher. Um dir ein bisschen auf den Geschmack zu bringen. Und dir ins Nachdenken zu bringen. Okay? Man hört ja oft, dass die Bibel verfälscht worden ist. Okay? Meistens gibt man dafür den Kaiser Konstantin die Schuld. Aber es gibt bei weitem kein Buch in der Antike, das so gut belegt ist, wie das Neue Testament. Wenn du sagst, dass das Neue Testament verfälscht ist, dann darfst du auch keine andere antike Literatur ernst nehmen. Ein Punkt zur Auferstehung. Sehr viele der Jünger Jesu sind umgebracht worden, weil sie das Evangelium verkündigt haben. Warum hätten sie so weit gehen sollen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Kein Mensch will sein Leben für eine Lüge leben oder sogar für eine Lüge sterben. Da sagt man doch spätestens im letzten Moment, okay, ich revidiere. Aber nein, so war das nicht. Sie sind dafür gestorben. Viele, sehr viele von ihnen. Also wir wissen jetzt, Jesus ist der wahre Tempel. Was auch sehr wichtig ist, es gibt kein Gebäude mehr, das ein Tempel ist. Es gibt kein Gebäude mehr, das ein Tempel ist. Diese Kirche hier ist kein Tempel. Ist auch kein heiliges Gebäude. Es ist einfach ein Kirchenhaus. Es fliegen keine Steine. Sehr gut, sehr gut. Auch den Jerusalemer Tempel gibt es nicht mehr, seit die Römer am 70 nach Christus zerstört haben. Ihr müsst ja nicht zur Klagemauer pilgern, um dort zu beten. Jesus ist der wahre Tempel. Und er schenkt jedem, der ihm nachfolgt, den Heiligen Geist. Das lese ich vor aus 1. Korinther Kapitel 6, Verse 19 und 20. Und ihr wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Es gibt also immer noch einen Tempel, für den Jesus damals wie heute kämpft. Er ist kein Gebäude mehr, sondern im Menschen. Und Johannes nimmt sich die letzten drei Verse, nimmt sich Zeit, um über echte Beziehung zu sprechen, über echte Beziehung zu Gott. Das Passafest dauert eine Woche und offensichtlich hat Jesus in der Zeit doch einige Zeichen da. Und viele glaubten deswegen an ihn. Das lesen wir in Vers 23. Was tut er für Wunder? Keine Ahnung. Vielleicht die üblichen, Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken. Und wir lesen das und denken uns, so cool, Jesus tut Wunder. Und Menschen kommen und sagen, Jesus, ich bin bei dir, ich folge dir nach. Aber im nächsten Vers verschwindet die Freude. Jesus schaut in die Herzen der Menschen und er sieht, dass manche der Menschen, die behaupten, ihm zu vertrauen, gar kein Interesse an ihm selbst haben. Und deswegen hat er keine Gemeinschaft mit ihnen begonnen. Jesus sagt nicht einfach zu jedem und zu allem Ja. Er weiß, was wirklich im Menschen ist. Damit meine ich nicht, dass du jetzt Gott so betrachten sollst wie ein Polizisten, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst. Nein, ich meine damit, es bringt gar nichts, wenn du Gott irgendetwas vormachst. Sei ehrlich vor ihm. Er kennt dein Herz sowieso. Er kennt deine tiefsten Gedanken. Es ist sinnlos, ihm etwas vorzumachen. Und ich wünsche dir diese echte Beziehung zu Jesus, dass Jesus dir so kostbar wird, dass du nicht mehr von ihm wegschauen willst. Du kannst anfangen mit einem einfachen Gebet und dir in seine Hände legen mit all deinen Sünden. Wir feiern noch das Abendmahl und da feiern wir nur mal, was Jesus für uns vollbracht hat. Und vielleicht wird dieses Abendmahl ein ganz besonderes für dich. Abendmahl ist immer was Besonderes. Aber vielleicht wird dieses Abendmahl etwas ganz Besonderes für dich. Ich bete. Herr Jesus Christus, du kämpfst für unsere Beziehung zu dir. Nicht wir schaffen es. Du schaffst es. Du sagst uns, dass du der bist, der dafür sorgt, dass wir bis ans Ende dir treu bleiben. Du erhältst die Beziehung. Du kämpfst dafür und du hältst den Tempel rein. Mein Herr, wir vertrauen dir, dass du wirklich das gute Werk, das du in uns begonnen hast, dass du das vollenden wirst. Danke dir, Vater. Amen.